Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Matthias Frieber Mikrofon. Schönen guten Abend. Wer heute übers Wetter reden möchte, der legt es nicht auf billigen Smalltalk an. Das Sturmtief Sabine zieht in diesen Stunden und in der kommenden Nacht über Deutschland hinweg und hat auch Auswirkungen auf den Sport. Kein Skispringen in Willingen und auch kein Rhein-Derby in der Fußball-Bundesliga.
Die Vorhersage für die Zeit des Spiels ist eigentlich so, dass man hätte sagen können, man kann Fußball spielen, aber die Vorhersage für die Zeit danach war eben so kritisch. Das hat dann auch alle Beteiligten bewegt zu sagen, wir sollten besser absagen.
Markus Aretz, der Sprecher von Borussia Mönchengladbach zur Absage der Partie gegen Köln. Dafür heute im Programm bei uns eine Recherche über geheime Datensammlungen der Polizei zur Überwachung von Fußballfans, ein Interview mit IOC-Mitglied Richard Pound zur umstrittenen Regel 50 und Athletenprotesten bei Olympia und jetzt gleich zu Beginn ein Gespräch zum neuen Weltrekord im Stabhochsprung. Ganz kurz der Blick in die Fußball-Bundesliga. Nach 52 Minuten steht es im Topspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig weiter 0:0. Später in dieser Sendung dann mehr aus München. Ein neuer Weltrekord sorgte gestern für viele Schlagzeilen in der Leichtathletik. Der US-amerikanisch-schwedische Stabhochspringer Armand, genannt Mondo Duplantis, ist im polnischen Torun 6,17 Meter gesprungen. Was er selbst dazu gesagt hat und welche Reaktionen es gibt, das fasst Sebastian Trepper zusammen.
Das war etwas, das ich wollte, seit ich 3 Jahre alt bin, sagte Duplantis in einem ersten kurzen Interview gegenüber dem Leichtathletik-Weltverband nach seinem Rekordsprung auf 6,17 Meter. Damit war er 1 Zentimeter höher gesprungen als der Franzose Renaud Lavigny im Jahr 2014. Das Olympiajahr 2020 sei ein großes Jahr und es sei eine gute Art, so zu beginnen, wird Duplantis weiter zitiert. Erst am vergangenen Donnerstag hatte er beim Meeting in Düsseldorf den Rekord versucht, war dort aber noch gescheitert. Der entthronte Rekordhalter Lavigny gratulierte. Er sei nicht enttäuscht und wisse seit 2 Jahren, dass Duplantis das Potenzial dazu habe. Das war ein fantastischer Job. Spring noch höher, twitterte der Ukrainer Sergej Bubka unmittelbar nach dem Rekord. Bubka selbst war über 20 Jahre lang Weltrekordinhaber. Sein Freiluftweltrekord hat noch immer Bestand, dürfte aber in diesem Jahr von Duplantis ebenfalls angegriffen werden.
Vor dieser Sendung konnte ich mit Christine Adams, der deutschen Bundestrainerin, über den neuen Weltrekord sprechen. Meine Frage an Sie, wie war Ihre Reaktion? Haben Sie mit diesem Rekord gerechnet?
Also ja und nein, muss ich sagen. Damit gerechnet, ja, weil ich die Sprünge in Düsseldorf gesehen habe und da schon gedacht habe, verdammt nochmal, das ist richtig knapp und der kann das auf jeden Fall springen. Ein bisschen unglaublich war ich dann doch, weil das ist ja auch eine Kopfbarriere. Und für 6 Meter brauchen viele, viele Anläufe, also müssen sehr oft versuchen, um dann drüber zu springen. Und er hat jetzt einmal versucht, beim zweiten Mal ist er direkt drüber gesprungen. Das ist schon ein bisschen überraschend, dass der Kopf das dann auch so direkt so mitmacht. Dass er das Vermögen hat, war nicht überraschend.
Er hat ja erst vor 4 Tagen eine persönliche Hallenbestleistung aufgestellt mit eben 6 Metern. Wie kann man innerhalb von 4 Tagen dann nochmal 17 Zentimeter draufpacken?
Naja, er hat ja am Dienstag schon gezeigt, dass er die Höhe springen kann. Das ist ja jetzt in dem Sinne nicht draufgepackt, sondern er hat einfach nur ein bisschen mehr Geschicklichkeit bewiesen. Und die 17 hätten in Düsseldorf auch schon liegen bleiben können. Also von daher hat er das Vermögen jetzt nicht in 3 Tagen entwickelt, sondern das hat er wahrscheinlich jetzt schon ein paar Wochen und hat es aber extrem schnell umgesetzt im Wettkampfergebnis. Das ist eigentlich echt überraschend.
Wenn Sie sagen, das ist vor allen Dingen eine Kopfsache, weil man auch sich selber mental sozusagen darauf vorbereiten muss, solche eine magische Grenze zu erreichen. Wie weit weg ist das denn eigentlich 6,17 Meter von einem 6-Meter-Sprung?
Also eigentlich war ich der Meinung, dass es extrem weit weg ist, also dass das ein riesengroßer Unterschied ist. Ob ich jetzt 65 oder 580 springe, ist schon ein großer Unterschied. Ob ich 580 oder 6 Meter springe, ist natürlich noch ein größerer Unterschied. Aber von 6 auf 6,17, das ist einfach eine Welt. Das ist nicht nur einfach 17 Zentimeter, das ist einfach eine Welt. Das ist einfach enorm. Und ich denke mal, ihm kommt zugute, dass er halt erst 20 ist. Der denkt halt nicht nach.
Springt er damit gerade eigentlich weltweit in seiner eigenen Liga?
Absolut. Also mir fällt keiner ein, auch Sam Kendricks, der ja Weltmeister geworden ist und ihn dann im Oktober noch geschlagen hat, der ist einfach eine Klasse entfernt von ihm. Also das ist einfach eine eigene Liga, in der er gerade unterwegs ist.
Jetzt hatten wir den letzten Weltrekord von Renaud Lavigny, der hat gute 5 Jahre gehalten und davor die 6,14 Meter von Sergej Bubka haben 20 Jahre lang gehalten. Wie lange bleiben denn jetzt die 6,17 Meter bestehen?
Ich schätze nicht sehr lange. So wie Mondo aussah, kann der das jetzt zumindest die nächsten 5 Zentimeter, sage ich jetzt mal, kann er sofort irgendwie darstellen. Also der wird jetzt wahrscheinlich scheibchenweise auch den Weltrekord verbessern. Das ist ein gutes Recht und das ist natürlich für die finanzielle Kasse eine gute Idee. Also ich denke, das geht jetzt relativ schnell und ich sag mal, bis 2022, 2023 das geht, glaube ich, echt schnell. Wenn er gesund bleibt natürlich, das ist die Voraussetzung.
Das heißt, Sie haben nicht das Gefühl, dass da die Entwicklung im Stabhochsprung schon ausgereizt ist?
Nee, bei ihm irgendwie nicht. Also ich habe jetzt den Sprung 6.17 von gestern, den habe ich zwar gesehen, aber aus einer nicht guten Perspektive. Also ich konnte nicht so genau erkennen, wie locker und leicht der jetzt war oder ob der sehr knapp war. Ich hatte aber so ein bisschen den Anschein, dass da noch ein paar Zentimeterchen Luft sind. Und deswegen denke ich, dass das jetzt noch ein paar Zentimeter so weitergehen wird.
Wie erklären Sie sich denn, dass das jetzt funktioniert und dass er gerade in dieser Form ist, dass er das schaffen kann und auch den Weltrekord weiter steigern kann? Was macht er so gut, was andere eben nicht so gut machen wie er?
Ja, also ich beobachte den jetzt ungefähr seit 4 Jahren. Und dann denkt man immer, ja gut, so ein 15-, 16-, 17-Jähriger, da haben wir schon relativ viele gesehen, die irgendwie überragend waren und die haben es dann nicht so schnell geschafft, sich immer weiterzuentwickeln. Und die große Frage für mich war eigentlich, ob der das gesundheitlich schafft, weil das sind natürlich wahnsinnige Kräfte, die ja auf den Körper wirken. Wer sich so ein ganz bisschen auskennt mit Stabhochsprung, also man kann schon sehen, dass er relativ stark unterläuft, also der Absprung wirklich dicht ist für ihn und das ist einfach auf Dauer nicht so richtig gesund. Aber trotzdem hat er jetzt mich jedes Jahr wieder neu überrascht. Und ich meine, das ist normal in dem Alter, dass man sich jedes Jahr weiter steigert. Aber auf dem Niveau, muss ich sagen, hat mich jetzt schon echt wirklich überrascht, dass es jedes Jahr weiterging. Und ich meine, wer mit 18 6.05 springt, der kann auch mit 20 die 15 cm höher springen oder 12. Ja, aber schlussendlich ist es dann doch überraschend, wenn es passiert.
Nur mal, um die Dimension einzuordnen. Sie haben gerade gesagt, 6,17 Meter, das ist quasi eine Welt weg von 6 Metern. Was bedeutet das eigentlich wirklich, 6,17 Meter?
Wir hatten Buckler, der hätte auch 6,25 springen können, wenn er es rechtzeitig ausgenutzt hätte, seine Form. Und dann hat er sich dann doch irgendwie verletzt und hat es nicht mehr hingekriegt. Das ist jetzt schon absolut außergewöhnlich, sich so krass zu steigern. Also ich sehe keinen, der auch nur im Entferntesten halbwegs 6,17 angreifen könnte. Also von daher, der ist da allein auch weiter vor.
Sagt Christine Adams, die deutsche Stabhochsprung-Bundestrainerin zum neuen Weltrekord von Mondo Duplantis. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Der einzige Weltrekord gestern, aber nicht der einzige Rekord. Auch Constanze Klosterhalfen hat neue Rekorde aufgestellt. Über 1500 Meter läuft sie als erste deutsche Läuferin in der Halle unter 4 Minuten. Jürgen Kalver über diesen deutschen Rekord und warum sich Klosterhalfen nachher sogar bei ihrem Trainer entschuldigt hat.
Als Mittelstreckler auf der Jagd nach Rekorden kann man in Amerika 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man tritt bei Rennen über die Meile an, einer klassischen Distanz, und nimmt die Durchgangszeit bei 1500 Meter einfach mit. Auf diese Weise hat Constanze Klosterhalfen am Samstag bei den Millrose Games in New York gleich 2 neue Bestmarken in der Halle aufgestellt. Der neue deutsche Rekord über die 1500 Meter, 3 Minuten 59 Sekunden und 87 Hundertstel, erstaunliche fast 3 Sekunden schneller als vor einem Jahr am selben Ort, war sicher die wichtigere der beiden Zeiten, denn der Deutsche Leichtathletikverband registriert über die Meile offiziell nur Freiluftergebnisse. Obendrein zeigten die zusätzlichen 109 Meter, dass der WM-Dritten von Doha gegen Ende von Highspeed-Rennen wie schon häufiger wichtige Reserven fehlen. Klosterhalfen wurde diesmal kurz vor dem Ziel von der Amerikanerin Elle Purrier abgefangen und belegte nur Platz 2. Sie entschuldigte sich hinterher dafür bei ihrem Trainer Pete Julian. Die 22-Jährige hatte die ausgemachte Taktik nicht eingehalten. Die beiden trainieren den Winter über in Phoenix, ehe es nach Portland an die Westküste zurückgeht. Die deutschen Hallenmeisterschaften am 22. und 23. Februar in Leipzig wird Klosterhalfen auslassen und stattdessen bei einem Meeting in Boston an den Start gehen. Der Amerikaner, jahrelang Teil des wegen Dopingvorwürfen eingestellten Nike Oregon Projects, war persönlich in die Kritik geraten, als bekannt wurde, mit welchen Mobbing-Methoden dort Läuferinnen genötigt wurden, extrem abzumagern und damit verbundene Gesundheitsrisiken in Kauf zu nehmen. Die schlechten Erfahrungen anderer scheinen Klosterhalfen nicht zu irritieren, wie sie der Sportschau gegenüber im Sommer sagte.
Negative Sachen werden ja auch immer schnell gesagt und deshalb, ja, sage ich da einfach nicht so viel zu.
Stattdessen bleibt der Blick von ihr und Julian klar auf ein Ziel ausgerichtet: die Olympischen Spiele in Tokio im August.
Jürgen Kalver über die deutschen Rekorde von Constanze Klosterhalfen gestern und ihre Zusammenarbeit mit Pete Julian. Das Sturmtief Sabine sorgte bereits gestern, und damit kommen wir zum Wintersport, für die Absage des Skisprings im hessischen Willingen. Nicht, weil nicht gesprungen werden konnte heute, sondern weil die Abreise nicht sicher zu gewährleisten war. Willingens Bürgermeister Thomas Trachte sagte in der ARD:
Es tut unwahrscheinlich weh, weil ich als Bürgermeister natürlich auch ganz dicht dran bin, das ganze Jahr über, was so alles geleistet wird, um eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und für die Menschen, die daran beteiligt sind, da tut einem das sehr leid.
Springen konnten aber die Frauen im österreichischen Hinzenbach. Chiara Hölzl und Eva Pinkelnich sorgten für einen Doppelsieg der Gastgeberinnen. Katharina Althaus landete als beste Deutsche auf Rang 10. Bald schon könnten auch die Frauen ihre Weltmeisterin auf der Großschanze ermitteln, schon im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Sarah Lewis, die Generalsekretärin des Weltskiverbands FIS, sagt dazu hier im Deutschlandfunk:
Die Diskussionen betreffend die Einführung von einer Damen-Skispringen auf der Großschanze bei den Weltmeisterschaften wird als Antrag an den FIS-Kongress dieses Jahr besprochen. Das ist ganz neu und es wird dann jetzt gerade als eigentlich nächster Schritt für das Damen-Skispringen. Und nach vielen Diskussionen in Oberstdorf gibt es auf jeden Fall den Wunsch und auch die Unterstützung von allen vier Organisatoren der Vierschanzentournee, eine Damentournee zusammen mit den Herren einzuführen.
FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis, ein Auszug aus unserem Sportgespräch. Heute Abend ab 23.30 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk oder schon jetzt online. deutschlandfunk.de/sport. Zum ersten Mal in seiner Karriere unter die ersten drei gefahren ist heute Alexander Schmid im Parallelriesenslalom von Chamonix.
Das erste Mal auf dem Podest oben zu stehen, das ist echt ein unglaubliches Gefühl und ja, cooles Rennen einfach.
Sagt Alexander Schmid in der ARD Sportschau. Nicht ganz so glücklich war manch anderer Fahrer. Der Franzose Alexis Peintureau schimpfte nach dem Rennen auf Twitter, er fühle sich für die Show missbraucht und nicht der Beste, sondern der Glücklichste habe gewonnen. Peintureau war heute früh ausgeschieden. Es gewann schließlich Loic Meillard aus der Schweiz. Einen Schweizer Sieg, den gab es auch in Garmisch-Partenkirchen beim Super-G der Frauen, der für die Siegerin von gestern ernsthafte Konsequenzen hat. Martin Raspe über das Saisonaus für Viktoria Rebensburg.
Am Samstag noch der Sieg in der Abfahrt, jetzt nach dem Super-G das Saisonaus. Riesenpech für Viktoria Rebensburg. Sie verlor an einer Bodenwelle den Halt, stürzte, knallte mit dem Knie gegen ein Tor und blieb dann kurz vor den Fangzäunen im Schnee liegen.
Ich glaube, ich habe ein bisschen einen Druck am Außenski verloren. Es war da ziemlich glatt an der Stelle und dann ist einfach das nächste Tor schon ziemlich schnell gekommen. Ich habe dann den Außenski halt nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Der wird dann zum Schlagen angefangen. Und ja, dann habe ich einfach nur noch geschaut, dass ich da auch nicht das Netz abräume. Das hat jetzt nicht sein müssen.
Zunächst schien die Verletzung nicht so schwerwiegend zu sein. Am Nachmittag aber kam dann die Diagnose. Verletzung am Schienbeinkopf, dazu eine Innenbandüberdehnung, 6 bis 8 Wochen Rennpause. Die Saison ist für Deutschlands derzeit beste Skirennläuferin gelaufen. Die Kandahar präsentierte sich beim Super-G in extrem schwierigem Zustand. Die Strecke war eisig, ruppig, dann wieder griffig. Und dazu kam der dauernde Lichtschattenwechsel. Für Kira Weidle als beste deutsche 21. war es
am Limit, würde ich sagen. Also ich war definitiv am Limit im Ziel. Ich hatte keine Körner mehr übrig.
Mit den schwierigen Verhältnissen am besten zurecht kam die Schweizerin Corinne Sutter. Sie holte sich ihren ersten Weltcupsieg in einem Super-G. Hinter Corinne Sutter fuhr die Österreicherin Nicole Schmidhofer auf Rang 2. Dritte wurde Wendy Holdener, ebenfalls aus der Schweiz.
Ohne deutsche Starter haben an diesem Wochenende die Langlaufwettbewerbe im schwedischen Falun stattgefunden. Heute im Massenstart gewannen Alexander Bolschunow aus Russland und die Norwegerin Therese Johaug. Sie hören Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk. Was dürfen Athleten und was dürfen sie nicht während der Olympischen Spiele? Die Regel 50 der IOC-Charta regelt klar, wann welcher Protest erlaubt ist und wann nicht. Seit einigen Wochen wird heftig darüber diskutiert. Die Regel wurde noch einmal offiziell bestätigt. Politische Gesten und Demonstrationen während der Wettkämpfe und während der Siegerehrungen sind verboten. Meinungsäußerungen auf Pressekonferenzen oder in Interviews nachher bleiben erlaubt. Johannes Herber, der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, meint zum Beispiel zur Regel 50:
Was könnte es für ein stärkeres Signal an die Welt geben, wenn Athletinnen und Athleten, die ohnehin ja Vorbilder sind, schon allein durch ihre sportlichen Leistungen eine sehr, sehr große Strahlkraft und Reichweite entwickeln, wenn die sich dann auch noch für gesellschaftliche Themen stark machen?
Das sieht man beim IOC anders und wirbt für politische Neutralität. Vor dieser Sendung konnte ich darüber mit Richard Pound sprechen. Der Kanadier ist in den 1960er Jahren selbst als Schwimmer bei Olympia angetreten. Seit 1978 ist er Mitglied des IOC und er war auch der erste Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur. Er meint im Deutschlandfunk-Interview, die Regel 50, so wie sie ist, sei gut, richtig und wichtig.
Ich denke, es gibt für alles einen Ort und eine Zeit. Und keine Organisation, das IOC eingeschlossen, möchte das Recht von Athleten auf freie Meinungsäußerung einschränken. Aber es gibt für alles einen Ort und eine Zeit. Und Wettbewerbe und Zeremonien sind nicht der geeignete Ort für einen Protest.
Aber da hätten wir die große Bühne, um vielleicht etwas zu ändern.
Da bin ich mir nicht sicher. Wo zieht man dabei die Grenze? Kommt man zum Podium und wirft rote Farbe auf einen anderen Athleten, um zu zeigen, dass das Land, das sie repräsentieren, Menschen ermordet hat? Ich glaube, man muss ab einem gewissen Zeitpunkt in der Blase des Events bleiben und man attackiert seine Gegner nicht während eines Wettbewerbs.
Aber vielleicht möchte man seine Gegner gar nicht attackieren, sondern der ganzen Welt zeigen, dass es Probleme wie Diskriminierung, Rassismus oder etwas anderes gibt.
Ich glaube, dass die Welt das bereits weiß. Man hat jederzeit die Möglichkeit, seine Meinung auszudrücken.
Aber die Olympischen Spiele sind die größte vorstellbare Bühne dafür.
Aber man nimmt nicht an Olympischen Spielen teil, um zu protestieren, sondern um in einem friedlichen Wettkampf nicht nur Respekt vor seinen Gegnern, sondern auch vor der Veranstaltung an sich zu zeigen. Man ist nicht dort, um zu protestieren. Wenn man eine entschiedene Meinung über solche Missstände hat, ist man auch nicht dazu gezwungen, an den Spielen teilzunehmen.
Warum ist es nicht möglich, während der Spiele politisch zu demonstrieren?
Während des Zeitraums der Spiele kann jeder protestieren, wie er will. Nur wenn man mit Athleten an der Startlinie steht, die Länder repräsentieren, die sich schlecht verhalten und diese Athleten dann behindert oder schubst oder mit Farbe bewirft, geht das nicht. Ich denke, es muss manchmal minimale Einschränkungen für den Ort und Zeitpunkt der Meinungsäußerung geben. Aber jeder hat ein Recht auf seine Meinung und hat auch das Recht, diese zu äußern. Aber es ist nicht erlaubt unter den Regeln des Sports und der Spiele, während der Spiele an sich.
Aber es ist nicht erlaubt, einen Sieg mit der Regenbogenflagge zu feiern?
Wenn das eine Art politischer Protest ist, dann ja. Man kann mit seiner Regenbogenflagge jederzeit durch die Straßen laufen, wenn man will, aber nicht auf dem Podium.
Der Deutsche Athletenverein Athleten Deutschland sagt, die Argumentation sei nicht ausreichend. Politische Neutralität sei zu wenig, um einen Bann von Protesten zu rechtfertigen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Die Olympischen Spiele sind keine Gelegenheit, um alle Probleme der Welt zu lösen. Sie sind eine Möglichkeit für Athleten, um in einem friedlichen Treffen zusammenzukommen, sich mit anderen im Wettstreit zu messen, zu lernen und respektvoll mit anderen Athleten umzugehen. Und nicht, um gegen das zu demonstrieren, was gerade in deren Ländern passiert. Und auch nicht gegen das, was in der Welt passiert. Das ist eine Möglichkeit, die nur alle 4 Jahre kommt und die für das respektiert werden muss, was sie ist. Die Athleten sind nicht als politische Akteure dort, sondern als Athleten, die zugestimmt haben, dort anzutreten, um sich im sportlichen Wettkampf gegen Athleten aus der ganzen Welt unter bestimmten Regeln zu messen. Und ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass es eine sportliche und keine politische Regel ist. Und Athleten daran zu erinnern, dass sie nicht als politische Akteure, sondern als friedliche Teilnehmer, die ihre Gegner respektieren, antreten.
Mr. Pound, you used the word the bubble of the games.
Sie haben den Begriff Blase der Spiele verwendet. Warum ist es so wichtig, dass Sie, das IOC und die olympische Bewegung nicht politisch sind?
Ich denke, Blase ist ein hilfreicher Begriff. Man ist dort an einem Ort, der frei von allen Spannungen und anderen Problemen ist, die meistens deutlich ältere Menschen geschaffen haben. Ich denke, man ist dort, um zu zeigen, dass es möglich ist, dass alle Menschen der Welt zusammenkommen und sich respektieren können und gleichzeitig auch die Regeln der Veranstaltung anerkennen. Wenn die Spiele vorbei sind, muss man sich vielleicht wieder mit der eigentlichen Welt auseinandersetzen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, um an Olympischen Spielen teilzunehmen.
Warum wurden dann die Fotos von IOC-Präsident Thomas Bach mit Athleten aus dem Iran und den USA veröffentlicht, sofort nach dem Angriff auf den iranischen General mit dem Satz versehen, das ist der olympische Spirit?
Ich bin mir nicht sicher, über was Sie da reden, aber der olympische Spirit soll zeigen, dass es auch in einer nicht perfekt funktionierenden Welt bei Olympischen Spielen möglich ist, wenn man sich an die Regeln hält, denen alle zugestimmt haben, eine friedliche Veranstaltung durchzuführen und sich nicht in den großen Weltkonflikten zu verstricken.
Dann sollte man es vielleicht mit einer Demonstration für Freiheit oder politischer Korrektheit zeigen?
Das darf man tun, aber nicht auf dem olympischen Podium. Das ist nicht der Grund, weshalb man angetreten ist. Das Podium soll zeigen, dass man sich friedlich im Wettkampf mit Respekt den anderen Athleten gegenüber, egal ob man gewinnt oder verliert, durchgesetzt hat. Und für die 3 Minuten während der Zeremonie behält man seine Meinung für sich.
So let me understand this correctly. Also habe ich richtig verstanden. Es ist nicht korrekt, während der Zeremonie auf dem Podium zu demonstrieren, aber gleichzeitig behauptet das IOC, dass es den olympischen Geist der ganzen Welt zeigen und eine Inspiration für Freiheit und alles andere sein will. Wo ist da der Unterschied?
Where is the difference?
Well, I don't.
Ich glaube nicht, dass Freiheit in diesem Sinne eine Frage der olympischen Bewegung ist. Jeder darf seine Meinung haben und diese auch frei äußern. Aber während der Olympischen Spiele und vor allem während der Medaillenzeremonie, um die es hier geht, muss man seine Meinung für die 3 Minuten für sich behalten. Das ist nicht wirklich eine ernste Einschränkung der Rechte von wem auch immer.
Aber wir reden nicht nur über die 3 Minuten während der Zeremonie, sondern über die ganze Zeit in der Arena, an der Startlinie zum Beispiel.
Well, the starting line, are you allowed to walk over to your opponent and pour paint all over them?
Sollte man an der Startlinie andere Athleten mit Farbe bewerfen dürfen, um gegen das Land, das der Athlet repräsentiert und dessen politische Entscheidung zu demonstrieren, mit denen man nicht einverstanden ist? Ich denke, wir bringen hier die Problemstellung von Freiheit und der Möglichkeit der freien Meinungsäußerung durcheinander. Egal ob richtig oder falsch, und das ist auch ein Aspekt, den man beachten muss. Wenn man die Demonstration der einen Sorte erlaubt, nur weil man gleicher Meinung ist, muss man alle Demonstrationen zulassen. Und ich glaube, dass diese mehr oder weniger gewalttätig oder anstößig aus der Perspektive anderer wären. Ich glaube, die Athleten verstehen nicht wirklich, worum es geht, wenn sie denken, dass sie bei den Spielen sind und eine Plattform haben, um ihre Meinung zu einem bestimmten Thema zu äußern. Ich denke, es ist angemessen zu akzeptieren, dass es für alles eine Zeit und einen Ort gibt und die Medaillenzeremonie ist es nicht.
Vielleicht geht es auch nicht darum, Farbe auf andere Athleten zu werfen, sondern darum, hinzuknien während der Zeremonie oder mit der Regenbogenflagge auf den Nägeln zu starten.
Also, ich weiß nicht, wie es sich mit Fingernägeln verhält, aber der Punkt ist...
Oh, like Mr. Kaepernick. Oder wie Herr Kaepernick, der während der Hymne kniet.
Ich denke, während der Hymne zu knien, ist nicht nur respektlos gegenüber dem eigenen Land, sondern auch respektlos den anderen Menschen gegenüber, die an der Veranstaltung teilgenommen haben und nichts mit der Problemstellung zu tun hatten, gegen die protestiert wird.
Denken Sie, dass Olympische Spiele ohne diese Demonstration besser sind?
Viel besser. Es ist eine der wenigen Veranstaltungen, die 206 Nationen zusammenbringt und den Athleten eine Möglichkeit bietet, miteinander zu interagieren und zu verstehen, dass die Welt kompliziert ist. Aber hier können die jungen Athleten zeigen, dass es möglich ist, sich während des Zeitraums der Spiele zu respektieren und nichtsdestotrotz seine Ansichten zu bestimmten Fragestellungen unter anderen Umständen zu vertreten.
In other circumstances, whatever particular views you like on whatever the particular question may be.
Die Meinung von IOC-Mitglied Richard Pound zur Regel 50, die vor allem unter Athleten sehr umstritten ist. Dieses Interview können Sie gerne in voller Länge nochmal nachlesen und auch nachhören auf deutschlandfunk.de/sport. Das sogenannte Europe Top 16 ist im europäischen Tischtennis das wichtigste Ranglistenturnier. Die besten Spieler des Kontinents treten an. In Montreux haben heute Timo Boll und Petrissa Solja beide dieses Turnier gewonnen. Solja freute sich nachher über den 4:2-Finalsieg gegen Britt Erland aus den Niederlanden.
Also es ist immer schön, auch einen Einzeltitel zu gewinnen. Mit der Mannschaft auf europäischer Ebene hat es ja schon öfter geklappt. Ja, für mich ist das Europa Top 16 wie eine Europameisterschaft. Da starten die besten Spieler aus Europa. Und bin froh, dass ich es jetzt zum zweiten Mal gewonnen habe.
Petra Sasolja nach ihrem Sieg beim Europe Top 16. Timo Boll gewann ebenfalls und zwar im Finale mit 4:1 gegen den Slowenen Darko Jorgic.
Ja, ich hatte schon großen Respekt vor ihm, weil ja, er schon die Schläge drauf hat, um einem richtig weh zu tun, sei es der Aufschlag, sei es ja, auch die Rückhand, aber auch die Vorhand hat er stark verbessert und sein Rückschlag. Er hat mich das letzte Mal ja, in einem sehr wichtigen Spiel geschlagen in den Playoffs. Und von daher war ich da auf jeden Fall gewarnt und hatte ja fast schon Angst vor ihm.
Es ist der 7. Turniersieg für Timo Boll beim Europe Top 16 Turnier. Damit stellt er den Rekord des Schweden Jan-Ove Waldner ein. Weiter an der Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga thront der THW Kiel. Der Rekordmeister gewinnt heute souverän zu Hause gegen Erlangen, wie Finn-Ole Martins berichtet.
Nervöser Beginn, furioses Ende. Der THW Kiel hat sich im zweiten Durchgang in einen Rausch gespielt. Trainer Philipp Jicher hatte früh die erste Auszeit nehmen müssen, dann brachte er seine Mannschaft gegen Erlangen auf die Siegerstraße. Nach dem 12:8 Pausenstand gelang dem Rekordmeister ein 6:0 Lauf, der die Weichen endgültig auf Heimsieg stellte. Zweimal traf sogar Torhüter Dario Quenstedt, der auch auf der Linie ein starkes Spiel machte. Einzig ein Zusammenprall von Abwehrspieler Patrick Winczek dämpfte die Euphorie. Er wurde aufgrund einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Erlangen konnte nur 20 Minuten mithalten, dann hatte sich der THW eingefunden und konnte das erste Bundesliga-Heimspiel nach der EM erfolgreich mit 29:15 beenden.
Die weiteren Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga. Stuttgart und Leipzig trennen sich 25:25 unentschieden. Nordhorn-Lingen unterliegt Wetzlar 25:31, Minden besiegt Göppingen 27:26 und Hannover-Burgdorf gewinnt 25:23 gegen Ludwigshafen. Vom Handball kommen wir zum Basketball hier in Sport am Sonntag. Die Bayern-Basketballer besiegen Gießen heute 94:75 und bleiben an der Tabellenspitze. Und als Dritter bleibt auch Alba Berlin dran. Heute ein Heimsieg gegen Göttingen, von dem Jakob Rüger erzählt.
Die Albatrosse taten sich nur 3 Tage nach der Euroleague-Niederlage gegen Real Madrid schwer mit dem Bundesliga-Alltag. Die Gäste aus Göttingen spielten frech auf und nutzten die geringe Intensität der Berliner, um das Spiel eng zu gestalten. Alba verteidigte schlecht und bekam vor allem Göttingens Center Olestkowski nicht in den Griff. Er war mit 22 Punkten bester Werfer des Spiels. In der zweiten Halbzeit fand Alba endlich den Rhythmus und die entsprechende Intensität. Im dritten Viertel wurde der Vorsprung erstmals zweistellig. Gegen schwächer werdende Niedersachsen brachten die Albatrosse das Spiel nach Hause und feierten einen ungefährdeten und deutlichen 96:71 Heimsieg.
Außerdem verliert heute Frankfurt gegen Crailsheim 81:83 nach Verlängerung. Die Partie Bonn gegen Ulm fällt sturmbedingt aus. Hunderte Tote, Zehntausende Infizierte. Das Coronavirus sorgte seit Wochen für Schlagzeilen. Heute erst landete wieder eine Maschine in Berlin, die einige Menschen aus China ausgeflogen hat. Auch der Sport muss mit den Auswirkungen kämpfen, zum Beispiel im Badminton. Dort läuft noch bis Ende April die Olympia-Qualifikation und die könnte durch Corona und eventuelle ausgefallene Turniere beeinflusst werden. Die Asienmeisterschaft zum Beispiel sollte in Wuhan ausgetragen werden, dort genau, wo Corona ausgebrochen ist. Martin Kranitz, der Sportdirektor des Deutschen Badmintonverbands, schätzt im Interview mit dem Deutschlandfunk die Auswirkungen auf seine Sportart so ein.
Also unser Sportart ist schon betroffen. Wir können die Auswirkungen zurzeit noch nicht genau beziffern. Viele Wettkämpfe in der jetzt noch zurzeit laufenden Olympia-Qualifikation finden in den Asien statt. Aktuell wurde schon für Ende Februar ein Wettkampf in China gestrichen für nach den Olympiazeit. Und das hat schon Auswirkungen auf die Olympia-Qualifikation. Problematisch wird es in der Tat, wenn so eine große Meisterschaft wie die Asienmeisterschaft betroffen ist. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht in Wuhan stattfinden wird im April. Sollte sie nicht stattfinden können, wird das einen massiven Eingriff auf die Olympia-Qualifikation haben.
Welche Auswirkungen spüren Sie denn? Badminton ist ja ein Sport. Wir hatten in der vergangenen Woche auch über Tischtennis berichtet, wo auch die chinesischen Sportlerinnen und Sportler eine besondere Rolle spielen.
Also zunächst einmal haben wir jetzt nächste Woche die Team-Europameisterschaft. Parallel findet die Team-Asien-Meisterschaft statt. Was da jetzt im Einzelnen vorgeht, ob es Einschränkungen geben wird, das wissen wir nicht. Danach ist ein großer Block in Europa. Hier müssen wir mal schauen, ob es da Probleme gibt mit der Anreise der Chinesen. Für uns ist sehr wichtig, dass der ganze Olympia-Qualifikationswettbewerb, dass der fair ablaufen soll und nicht unter solchen Umständen beeinflusst werden darf.
Was wäre denn für Sie fair?
Fair heißt, dass jeder die gleichen Chancen hat. Ne? Also ich jetzt als Beispiel, wenn jetzt die Chinesen verschiedenen Wettkämpfen nicht starten dürften, würde das einen massiven Eingriff in die Olympia-Qualifikation halt nehmen und wäre auch sportlich nicht fair aus Sicht der chinesischen Sportler.
Nun ist die Situation schwierig, haben Sie auch in einem anderen Interview schon gesagt, Herr Kranitz. Was macht es denn für Sie so schwierig? Liegt es vor allen Dingen daran, dass man erstmal an richtig gute Informationen kommen muss?
Also schwierig ist insofern daher, dass wir zurzeit nicht wissen, was wir machen. Also wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Wir können verschiedene Turniere immer noch melden und spielen bis Ende April, also bis Ende des Olympia-Qualifikationszeitfensters. Allerdings wissen wir nicht, finden die jetzt dann in Asien auch statt. Gibt es irgendwelche Beschränkungen auch? Wie gesagt, kommen verschiedene Teilnehmer nicht, dann hat das natürlich einen Effekt auf die gesamte Olympia-Qualifikation. Also das Problem ist eher, dass wir es ganz schlecht abschätzen können, wie weit jetzt das ganze Kreis zieht noch.
Jetzt soll ja in 4 Wochen in Deutschland, in Mülheim an der Ruhr, die German Open stattfinden. Mit welchen Problemen rechnen Sie da? Ich habe gelesen, rund 40 Athleten aus China werden erwartet, plus deren Betreuerstab.
Also bisher sieht es so aus, als es gibt also keine Einschränkungen, was die Einreise angeht. Wir gehen jetzt zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass die chinesischen Teilnehmer vor Ort sind und spielen werden.
Das heißt, es ist durchaus auch eine Frage, inwieweit man dann Sportler, die damit gar nichts zu tun haben, möglicherweise sogar stigmatisiert?
Ja, also ich muss natürlich ein bisschen aufpassen auch. Ne? Also es darf jetzt nicht zu einem Hype werden oder dass Leute jetzt in Angstzustände kommen. Also es ist ja schnell passiert, ein paar falsche Meldungen in der Presse oder ein paar extreme Meldungen in der Presse und schon wird das sehr extrem. Aber sicherlich wird es auch bei den German Open, auch bei den anderen Turnieren möglicherweise schon eine gewisse Vorsicht oder Auswirkungen haben, was vielleicht die Zuschauerzahlen angeht oder das Verhalten untereinander. Ganz schwer einzuschätzen, wie die einzelnen Leute darauf reagieren.
Es wurde ja zum Beispiel auch diskutiert über einige Vorschläge, beispielsweise die Etikette betreffend, also Stichwort Handschlag nach der Partie. Würde es das für Sie schon zu weit gehen, darüber zu diskutieren?
Es gab jetzt ein Schreiben des Weltverbandes, das erstmal darauf hingewiesen hat, dass die Etikette und so weiter alles Bestand hat. Ich glaube selbst, wäre es am sinnvollsten, wenn man das jedem selbst überlassen sollte, ob er das machen möchte oder nicht. Also wir werden unseren Athleten jetzt keine Vorschriften dahingehend machen und sollte es nicht zu einer Strafe kommen, ist das jetzt auch kein Problem für uns.
Aber stehen Sie zum Beispiel mit anderen Organisationen in Kontakt, um sich auch zu informieren und weitere Schritte vielleicht abwägen zu können, beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation oder wie wir es von dem Unternehmen aus Bayern kennen, dass die mit dem Robert-Koch-Institut in Kontakt stehen?
Also die Ausrichter der German Open, die stehen im Kontakt mit verschiedenen Instituten und an dem Gesundheitsamt in Mülheim, da gibt es einen Austausch, da ist man auch vorbereitet für Eventualitäten. Ich glaube, es ist erstmal auch richtig, dass man sehr besonnen, sehr ruhig erstmal das Ganze angeht und reagiert, nicht in Hektik verfällt. Und unser Weltverband und auch der DOSB, die senden fast täglich irgendwelche Updates zu dieser Thematik. Ich glaube, dass da schon bei uns genaues Auge drauf geworfen wird, wie der ganze Verlauf ist zurzeit.
Sie sind ja als Sportdirektor auch verantwortlich sozusagen auch für die Athleten in der Mannschaft. Wie gehen die Sportlerinnen und Sportler damit um?
Eigentlich bisher sehr, sehr ruhig. Also wäre dann schwieriger, glaube ich, wenn wir erstmal jetzt aktuell Wettkämpfe hätten in China. Die sind ja abgesagt worden oder auch direkten Kontakt erstmal in Asien oder Wettkämpfe in Asien hätten. Jetzt aktuell haben wir nächste Woche die Team EM in Frankreich. Danach ist ein großer Block in Europa, in Spanien, in Deutschland, England und der Schweiz. Und bis wir nochmal nach Asien reisen, ist es Ende März. Und ich glaube, bis dahin haben wir ein besseres Wissen als zurzeit.
Jetzt sind es noch 5,5 Monate bis zu den Olympischen Spielen in Tokio. Möglicherweise könnte es ja sogar bis dahin auch in Tokio Auswirkungen geben. Das ist zumindest in manchen Sportarten schon zu hören. Mittlerweile machen Sie sich jetzt vor allen Dingen noch Sorgen um die Qualifikation?
Also unser Fokus liegt zunächst einmal auf der Qualifikation, weil das ist natürlich Voraussetzung. Wenn man sich nicht qualifiziert, dann brauchen wir uns auch keine Gedanken machen, zumindest mal für uns, wie das dann in Tokio sein wird. Wir stecken jetzt noch mittendrin, haben jetzt erstmal den Fokus auf die Olympia-Koalition, die bis Ende April geht. Und dann glaube ich auch, dass man dann ein besseres Bild hat und einschätzen kann, ob es tatsächlich ein Problem geben wird in Tokio oder eben nicht.
Das war Martin Kranitz, der Sportdirektor des Deutschen Badmintonverbands, zu den Auswirkungen des Coronavirus auf seine Sportart und die Olympia-Qualifikation für Tokio. Erythropoetin, kurz EPO, eines der bekanntesten Dopingmittel der letzten Jahre. Mittlerweile wird EPO aber immer häufiger durch sogenannte HIF-Stabilisatoren ersetzt. Der Vorteil für Doper? Schwer nachweisbar und eine noch bessere Wirkung. Nachgewiesen wurde die Substanz im vergangenen Monat beim Galopprennsport in New York, aber auch bei der Operation Adalas soll laut Aussage eines Verurteilten ein HIF-Stabilisator verwendet worden sein. Heinz-Peter Kreuzer berichtet.
Für einen Patienten, der unter Blutarmut leidet, gelten sogenannte HIF-Stabilisatoren als vielversprechendes Medikament der Zukunft. Pharmafirmen wollen damit Alternativen für die bisherige Therapie einer solchen Anämie entwickeln. Bisher wurde den Patienten ein Medikament verabreicht, das EPO im Körper vermehrt produzieren lässt. Das wiederum verbessert kurz gesagt den Sauerstofftransport im Blut. Das ist ein ähnlicher Weg wie der im Ausdauersport als EPO-Doping bekannte. Schließlich kann ein verbesserter Sauerstofftransport auch die Leistungsfähigkeit erhöhen. In Zukunft könnten die HIF-Stabilisatoren vieles in der Therapie erleichtern, erklärt der Leiter des Kölner Doping-Kontrolllabors Mario Teves.
Der Vorteil gegenüber Erythropoietingaben ist, dass diese Substanzen in Tablettenform verfügbar sind, wohingegen EPO-ähnliche Präparate subkutan, also bei Nadel, verabreicht werden müssen. Das ist für den Endanwender, für den Patienten sicherlich einfacher, auch ohne Aufsicht durchzuführen.
Bedeutet aber auch, nicht nur für Patienten, auch für Sportbetrüger wird es einfacher. In der derzeit spektakulärsten Doping-Affäre, bekannt als Operation Aderlass, spielen auch diese HIF-Stabilisatoren eine Rolle. Der mittlerweile wegen Doping strafrechtlich verurteilte österreichische Skilangläufer Max Hauke ist überzeugt. Ohne die Polizei wäre sein Doping nie aufgeflogen. Bei einem Symposium in Tokio plauderte er aus dem Nähkästchen, wie die Dopingfahnder ausgetrickst wurden. So seien zum Beispiel Mikrodosierungen gängige Praxis, also die Verabreichung von Dopingmitteln in kleinsten Mengen. Aber eben auch HIF-Stabilisatoren wurden verwendet. Mario Teves erläutert.
HIF-Stabilisatoren sind laut Aussage beteiligter Personen im Umfeld der Operation Aderlass auch zum Einsatz gekommen. Man hat ja nachweislich mit Bluttransfusionen manipuliert und HIF-Stabilisatoren sind mutmaßlicherweise in dem Zusammenhang eingesetzt worden, um das Blutbild so anzupassen, dass die Bluttransfusionen als solche zunächst nicht auffallen.
Denn die Stabilisatoren sorgen dafür, dass der Nachweis verbotener Bluttransfusionen noch schwieriger wird, als er ohnehin schon ist. Diese können relativ kompliziert dadurch nachgewiesen werden, dass im biologischen Pass bestimmte Parameter Veränderungen aufweisen, wenn es verbotene Transfusionen gegeben hat. Wer noch HIF-Stabilisatoren nimmt, kann diese Veränderungen korrigieren. Wissenschaftlich ist die Nützlichkeit bereits nachgewiesen und preisgekrönt. Zwei US-Forscher und ein Brite bekamen 2019 den Medizin-Nobelpreis. Die Wissenschaftler fanden den Schalter, der im Körper den Sauerstoffbedarf reguliert. HIF-1-Alpha heißt das Molekül, ohne dass im Körper nichts läuft. Bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder Blutarmut ist dies ein Segen. Der Pharmakologe und frühere Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Detlef Ganten, im ARD-Fernsehen.
Also es wurde entdeckt, ein Gen, das den Sauerstofftransport reguliert, das sogenannte Erythropoietin-Gen und die Regelung dieses Erythropoietin-Gens in der Zelle. Und eine Aktivierung dieses Gens führt zu mehr Blutgefäßbildung, führt zu mehr roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff ja an alle Organe, an alle Zellen transportieren.
Viele Pharmaunternehmen wollen einen solchen Hilfsstabilisator auf den Markt bringen. Bisher hat nur ein Stabilisator im August vergangenen Jahres eine Zulassung in China erhalten. Die anderen Substanzen stecken noch in der klinischen Phase. Ein Vorteil für Doper ist der schwierige Nachweis. Seit 2009 wird im Kölner Zentrum für präventive Dopingforschung an einem Nachweisverfahren geforscht. Seit 2011 existiert es. 2015 und 2017 gab es drei erste positive Fälle. Es handelt sich dabei um einen Geher und zwei Radsportler. Die Athleten wurden von unterschiedlichen Anti-Doping-Labors überführt, je einer in Paris, Köln und Montreal. Nachweismethoden sind vorhanden, aber Teves schränkt ein.
Allerdings gibt es eine zahllose Vielfalt an ähnlichen Strukturen an HIF-Stabilisatoren in der Patentliteratur, in der wissenschaftlichen Literatur, die ähnliche Auswirkungen auf den Organismus haben, die aber nicht grundsätzlich und vollumfänglich in den Testprogrammen abgebildet sind, sodass hier die Wahrscheinlichkeit, damit erwischt zu werden, zunächst einmal vergleichsweise gering ist.
Deshalb wird derzeit mit Hilfe der Pharmaunternehmen daran gearbeitet, das Spektrum der Nachweismöglichkeiten zu erweitern.
HIF-Stabilisatoren, das müssen wir uns vermutlich noch merken, bei den Dopingsubstanzen noch wirkungsvoller und noch schwerer nachzuweisen als EPO. Ein Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer. Um 8:10, jetzt am Ende von Sport am Sonntag, kommen wir noch zum Fußball. Kein rheinisches Derby hat es ja gegeben wegen des Sturmtiefs, das gerade über Deutschland hinwegzieht. Vor einer guten Stunde wurde aber das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Schalke trifft auf Bayern, Frankfurt empfängt Bremen, Leverkusen bekommt es mit Union Berlin zu tun und Viertligist Saarbrücken spielt gegen Fortuna Düsseldorf. Diskutiert wird auch immer noch über den Rassismusvorwurf im Pokalspiel Schalke gegen Hertha unter der Woche. Der DFB-Integrationsbeauftragte Kakao hat heute in der ARD-Sportschau bei der Auslosung harte Sanktionen gefordert.
Jeden Fall ist einer zu viel und da versucht man präventiv zu arbeiten mit Aufklärung, mit den Vereinsverantwortlichen, mit den Spielern, auch mit den Landesverbänden zusammen und so viel mehr Menschen dafür zu sensibilisieren, damit solche Vorfälle nicht wiederkommen. Komplett verbannen wird es wahrscheinlich schwierig sein, aber wenn es einmal passiert, dann muss man sehr hart sanktionieren.
Der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbunds Kakao in der Sportschau zum Fall Jordan Torunariga. In der zweiten Fußball-Bundesliga bleibt Arminia Bielefeld weiter an der Tabellenspitze. Luise Kropf über einen Kantersieg heute gegen Regensburg.
Ein ganz dickes Ausrufezeichen in sechsfacher Ausführung. Genau das setzte Arminia Bielefeld in der Partie gegen Jan Regensburg. 6:0 gewann die Mannschaft um Uwe Neuhaus und eroberte damit nicht nur die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga zurück, sondern unterstrich auch dick die Bundesliga-Ambitionen der Mannschaft. Schon in der ersten Halbzeit Bielefeld klar besser. Die 2:0-Führung nach 35 Minuten wirkte da bereits wie die frühe Entscheidung. Bissig, griffig und überlegen ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter bis zum 3:0 durch Manuel Prietl, welches dann tatsächlich die Entscheidung sein sollte. 3 Tore in den letzten 4 Minuten der Partie machten dann das halbe Dutzend voll. Arminia Bielefeld gewinnt 6:0 gegen Jan Regensburg und lässt die Ostwestfalen herzlich von der Tabellenspitze der zweiten Bundesliga grüßen.
Wien Wiesbaden rutscht auf Relegationsrang 16 durch eine 0:1 Heimniederlage gegen den VfL Bochum. Und ebenfalls einen Schritt raus aus dem Keller machte heute Hannover 96. Ein hart erkämpftes 3:1 auswärts bei Greuther Fürth. Fußballfans, gegen die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, tauchen in der Datei Gewalttäter Sport auf, in der Daten über sie von der Polizei gespeichert werden. In einzelnen Bundesländern gibt es zusätzlich weitere Dateien. Ihre Existenz ist erst vor ein paar Jahren bekannt geworden, seitdem gibt es aber immer mehr davon. Thorsten Poppe mit den Hintergründen.
Szenekundige Beamte heißen die Polizisten, die sich in Fanszenen besonders gut auskennen und die lokale Fansituation im Blick behalten. Nach ihnen sind die sogenannten SKB-Dateien benannt. In diesen Dateien werden personenbezogene Informationen über Fans gesammelt. Das reicht von Straftaten bis hin zu Spitznamen. Die Dateien sollen dazu helfen, um beispielsweise Bereichsbetretungsverbote auszusprechen, mit denen es Fans verboten ist, sich an Spieltagen im Umfeld des Stadions aufzuhalten. Öffentlich geworden sind diese Datensammlungen durch szenekundige Beamte im Jahr 2014, als sich eine Anhängerin gegen solch eine präventivpolizeiliche Maßnahme gewehrt hatte. Gegen die Speicherung ihrer Daten hat sie mit Hilfe des Rechtsanwalts Andreas Hüttel geklagt, der auch in der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte arbeitet. Er sagt im Rückblick:
Vorher wusste es ja schlicht keiner, dass es solche geheimen Polizeidatenbanken für Fußballfans gibt. Und das ganze Ausmaß dieser heimlichen Datensammlung quer durch die Republik über Fußballfans ist erst dadurch ans Licht gekommen. Nur deswegen können jetzt Fans sich überall konkret um Auskunft und um Löschung ihrer Daten bemühen. Das war vorher schlicht nicht möglich.
Er erinnert sich an die Signalwirkung dieses Verfahrens.
Im Allgemeinen muss man ja sagen, dass allein wegen diesem Verfahren die dann gestellten Anfragen in den weiteren Landesparlamenten überhaupt erst auf den Weg gebracht worden sind.
Im Laufe der Zeit haben immer mehr Bundesländer zugegeben, solche Dateien zu besitzen, die neben der bundesweiten Datei Gewalttäter Sport parallel geführt werden. Mittlerweile besitzen laut dem Ministerium des Innern und des Sports Rheinland-Pfalz fast alle solche Dateien.
Nach den der Landesregierung vorliegenden Erkenntnissen werden weitestgehend in allen Bundesländern SKB oder vergleichbare Arbeitsdateien geführt. Einzig das Bundesland Thüringen hat im Rahmen einer bundesweiten Abfrage mitgeteilt, dass dort keine solche Datei geführt wird.
Schon 2016 teilte Thüringen mit, aus datenschutzrechtlichen Bedenken keine eigene Datei zu führen und dafür selbst nur die Datei Gewalttäter Sport zu nutzen. Trotzdem würden aber mit Hilfe von Auskunftsersuchen die SKB-Dateien der anderen Bundesländer regelmäßig abgefragt. Seit dem Bekanntwerden, dass diese SKB-Dateien existieren, sind sie größtenteils überprüft worden. Das hatte mitunter zur Folge, dass sie völlig neu aufgestellt werden mussten. In Rheinland-Pfalz beispielsweise wurde geprüft, ob die bundesweite Datei gewalttäter Sport für die Ergreifung präventivpolizeilicher Maßnahmen nicht ausreichend ist. Das Ergebnis? Dafür seien zusätzlich genau diese SKB-Dateien notwendig. Warum dies so ist, ist nicht näher begründet worden. Auch dem Landesdatenschutzbeauftragten in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, ist lediglich mitgeteilt worden, dass auf diese Datei nicht verzichtet werde. Er verweist in dem Zusammenhang jedoch noch auf einen ganz anderen Aspekt.
Nun, der Vorteil der SKB-Dateien ist natürlich der regionale Bezug. Also es geht um die Daten im konkreten Stadionumfeld, zum konkreten Spielort. Andererseits kann genau das ein Problem sein. Wenn die Daten Leute betreffen, die sowieso schon in der Datei gewalttäter Sport drin sind, ist es ja überflüssig, eigentlich die ein zweites Mal zu erheben, wenn man den gleichen Zweck verfolgt. Das heißt also, da müsste man schon aufpassen, dass man nicht doppelte Leute behelligt.
Im Fall der Fußballanhängerin, die gegen die Speicherung ihrer Daten in SKB-Dateien geklagt hat, hat Ende letzten Jahres das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen entschieden.
Es wird festgestellt, dass die Speicherung der personenbezogenen Daten bis zum 14. August 2014 rechtswidrig war.
Aber weil nach Bekanntwerden die Datei offiziell beim Landesdatenschutzbeauftragten angemeldet wurde, sei ab diesem Zeitpunkt die Speicherung als rechtmäßig anzusehen, sagte das Gericht in der Begründung. Seitdem haben die SKB-Dateien vor Gericht Bestand. Fananwalt Andreas Hüttel stellt das aber nicht zufrieden. Er ist weiter davon überzeugt, dass die bundesweite Datei gewalttäter Sport ausreiche. Denn hier werde jeder Fußballfan mit über 50 Speicherungskriterien erfasst und auch jede Polizeidienststelle könne auf die Datei zugreifen.
Die Datenfelder in der Datei gewalttäter Sport decken jede erdenkliche Information über die dort eingetragenen Bürger ab, also von der Schuhgröße bis zu Vorlieben in der Kommunikation. Und natürlich kann jede vorstellbare polizeiliche Maßnahme nach den Polizeigesetzen mit den dort, also mit den in der Datei gewalttäter Sport gespeicherten Anlässen in Anführungszeichen verwaltungsgerichtsfest durchgeführt werden. Einen rationalen, nachvollziehbaren Grund, Fans doppelt zu speichern, gibt es aus meiner Sicht jedenfalls nicht.
Als einer der letzten hatte übrigens Brandenburg eine solche SKB-Datei 2017 eingeführt. Aktuell sind darin Personendaten im unteren zweistelligen Bereich gespeichert.
Die Recherche von Thorsten Poppe zu den geheimen Datensammlungen der Polizei. Sie ist auch online nachzulesen. Sie kennen das schon auf unserem Sportportal deutschlandfunk.de/sport. Und damit kommen wir jetzt ganz am Ende der Sendung noch auf den Platz in der Fußball-Bundesliga. Das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig ist abgepfiffen. Keine Tore sind gefallen. Hier ist der Spielbericht von Edgar Endres.
Es war ein verdientes 0:0 für die Leipziger, am Ende sogar ein bisschen glücklich für die Bayern, weil die Sachsen in der zweiten Halbzeit drei Riesenmöglichkeiten ausgelassen hatten. Zweimal war es Werner, einmal Sabitzer und auf der anderen Seite die Bayern mit der Großchance durch Leon Goretzka in der 80. Minute. Aber Gulaschi hält prima. Es gab zwar einen Foulelfmeter für die Bayern. Lewandowski war von Upamecano gefoult worden. Aber beim Zuspiel stand eben auch Lewandowski im Abseits. In der ersten Halbzeit die Bayern überlegen mit einer Riesenchance durch Lewandowski in der 41. Minute. Upamecano klärt da auf der Linie. Am Ende bleibt es beim 0:0 und die Fußball-Bundesliga wird über dieses Ergebnis jubeln.
Denn Bayern und Leipzig können sich nicht absetzen. 43 und 42 Punkte. Mönchengladbach mit dem Nachholspiel könnte auch auf 42 kommen. Ist Vierter, hat genauso 39 Punkte wie der BVB. Gestern ja die 3:4 Niederlage in Leverkusen. Ganz unten in der Tabelle Düsseldorf, Bremen und Paderborn mit 17 oder 16 Punkten. Und das war Sport am Sonntag für heute. Ab 23.30 Uhr, wie gesagt, unser Sportgespräch. Maximilian Rieger im Gespräch mit Sarah Lewis, der Generalsekretärin des Weltskiverbands. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Friebe. Ihnen danke fürs Zuhören und lassen Sie sich nicht wegwehen.